Herzlich willkommen, Herr Warnecke.
Hallo, Herr Flügge. Freut mich, Sie zu sehen.
Freut mich, Sie zu sehen, Herr Warnecke. Wie Sie unschwer erkennen können, ich bin heute nicht alleine bei mir zu Hause, sondern habe einen Gast mitgebracht. Und bevor ich den Gast vorstelle, noch eine kleine Geschichte zu erzählen, denn wir bekommen ja sehr viele Leserbriefe. Also Briefe sind es ja nun nicht mehr, es sind hauptsächlich E-Mails. Und da wird lautstark auch immer mal wieder nach Gästen gefordert. Und Sie dürfen mal raten, wen sich die Leute häufig wünschen.
Wen sich die Leute häufig wünschen?
Ja. Als Gesprächspartner für uns.
Als Gesprächspartner? Oh Gott. Die Bundesbauministerin.
Ja, auch die Bundesbauministerin. Und zufälligerweise sitzt sie neben uns, sind aber die sozusagen die großen Entscheider der Bundespolitik. Nämlich sind Olaf Scholz an Platz 1,
ja.
Robert Habeck an Platz 2 und an Platz 3 die Bundesbauministerin. Und wir gehen jetzt quasi dem Wunsch unserer Hörer nach und dürfen begrüßen Frau Geiwitz. Herzlich
Hallo.
Willkommen.
Hallo, Frau Geiwitz.
Sie beide, Sie kennen sich ja ein bisschen besser auch, begegnen sich doch durchaus häufiger und sprechen miteinander. Frau Geiwitz, wenn Sie jetzt so auf den Warnecke treffen, wir sind ja hier ganz unter uns, können ja ganz vertraut miteinander sprechen, wenn Sie den Warnecke sehen, was denken Sie dann? Und ich habe zwei Antwortmöglichkeiten für Sie schon mal vorbereitet. A, bleibt mir weg mit dem Schreihals, mit dem alten Lobby-Querulanten. Oder B, ich fühle mich ganz wohl in seiner Gegenwart, gerade weil er so diesen Peter-Klöppel-artigen Charme versprüht.
Peter-Klöppel-artigen Charme, also das sind ja zwei unglaubliche Antwortmöglichkeiten, da bin ich gespannt.
Aber Sie sind ja gar nicht gefragt, Herr Warnecke.
Ja, ja, richtig, ich bin einfach mal ruhig.
Also, ich denke natürlich an zwei Sachen, wenn ich ihn sehe. Das eine ist Haus und das andere ist Grund.
Und das ist der Hund.
Haus und Grund, nein. Also es gibt ja sehr, sehr viele Interessenvertreter, mit denen ich zu tun habe. Und Herr Warnecke zeichnet sich dadurch aus, dass er deutlich sagt, was er denkt. Und das ist ja nicht bei allen der Fall. Manche sind ja ganz nett vorne rum und dann kommt sozusagen das Echo per Pressemitteilung. Und bei Herrn Warnecke ist Reden und Pressemitteilung meistens gleich.
Gerade raus.
Ist das ist ja schön. Ist das jetzt eher Peter Klöppel?
Ich ehrlich gesagt, nee, ich auch. Also das ist schon eine
Weile. Sie kennen Peter Klöppel nicht?
Nee.
Das ist also nicht persönlich.
Ach so, aber ich meine so vom Äußeren, vom Charme.
Wir sind ja eher die Abteilung Podcast, deswegen müssen Sie uns jetzt nochmal erklären, was Sie so mit Peter Klöppel verbinden.
Also ich sage das und da komme ich jetzt auch gleich zum Thema, weil wir vor zwei Tagen, ja, haben Sie sich auch beide gesehen beim Bündnistag für bezahlbares Wohnen. Und als Herr Warnecke und ich dann vor das Kanzleramt traten und Herr Warnecke Interviews gegeben hat vor der Hauptstadtpresse, wurde er kurz verwechselt mit Peter Klöppel.
Achso, das ist in der Tat richtig. Er war ein Peter Klöppel-Fan. Jetzt, wo Sie sagen, Herr Flügge, ja. Und er war ganz enttäuscht. Er war zwar immer noch nett zu mir, aber war ganz enttäuscht, dass ich nicht Peter Klöppel bin. Aber gut, das mag an den Haaren liegen. Die Haarfarbe ist ein bisschen Peter Klöppel-artig.
Ja. Herr Warnecke. Und da kommen wir auch gleich dazu, dass Sie gerade raus sind. Sie sind nicht der Nachrichtensprecher von RTL aktuell in der Hauptmoderation, sondern sind der Präsident von Haus und Grund. Sie haben am Bündnistag für bezahlbares Wohnen teilgenommen und haben. Vor uns stehen hier zwei Tassen, haben ein Motiv durch die bundesdeutsche Presse gebracht. Das hieß warme Wohnung statt heißer Luft. Und abgebildet sind der Wirtschaftsminister Habeck und der Kanzler Olaf Scholz. Jetzt auf den Tassen steht warmer Kaffee statt heiße Luft. Sie sind ziemlich gerade raus, was die Wohnungs- und Baupolitik der Bundesregierung betrifft.
Ja, aber ich glaube, dafür bin ich ja dann auch ein Stück weit da, zumindest aus Sicht meiner Mitglieder. Und das ist das Thema, was wir einfach in den letzten Wochen und Monaten unter dem Stichwort Bezahlbarkeit des Wohnens in unseren Vereinen gehabt haben.
Was ist denn nicht so gut gelaufen?
Letztlich machen wir uns als Eigentümer, die bereits mit den erhöhten Abschlägen für Gas konfrontiert sind, schlicht Sorgen darum, wie unsere Mitglieder durch den Winter kommen, weil wir genug Mitglieder haben, die in den Vereinen stehen und tatsächlich gerade Witwen, Rentnerinnen, die haben Abschläge in Höhe ihrer Rente. So, und das ist ein Problem und das fehlte mir beim Bündnis und das haben wir mit der Aussage kundtun wollen.
Frau Ministerin, er war ja die ganze Zeit dabei. Hat er sich nicht zu Wort gemeldet oder warum fehlt das jetzt?
Nein, also Herr Warnecke, der schafft das schon, sich zu Wort zu melden, wenn er ein Anliegen hat. Das Bündnis hat sich natürlich fokussiert erstmal auf die Frage, wie kriegen wir es überhaupt hin, in Deutschland die Kapazität auszuweiten im Baubereich von 300.000 Wohnungen auf 400.000. Das ist ein sehr, sehr großer Sprung, den wir da organisieren wollen. Und andere Sachen haben wir nicht beraten in diesem Bündnis. Zum Beispiel die ganze Frage Mietrecht, die wird woanders diskutiert. Das haben auch Mitglieder des Bündnisses kritisiert. Natürlich haben wir auch nicht die Frage der Akuthilfe jetzt diskutieren können in dem Bündnis, was ja im April aufgesetzt wurde. Wir haben andere Formate, also unser Haus zum Beispiel, das Baumelistheim, ist jetzt gerade intensiv dabei, das Wohngeld zu verbessern, zu stärken. Das ist gerade auch für viele Hausbesitzer eine Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen. Gerade die Witwe, die Sie angesprochen haben, viele Frauen mit einer kleinen Rente können Wohngeld beziehen, wissen das häufig aber auch nicht, dass es diese Form von Unterstützung gibt. Und demzufolge ist das Thema ein sehr wichtiges. Aber interessant ist natürlich auch, wie sich manche Werte so ein bisschen umkehren. Ich habe vorhin auf die Tasse geguckt und dachte, na, heiße Luft ist eigentlich heutzutage auch etwas sehr, sehr Wichtiges, weil die Frage, wie wir warm durch den Winter kommen, uns alle natürlich in den letzten Monaten extrem umgetrieben hat.
Allerdings, ja.
Keine Frage. Insofern ist es ja eigentlich keine richtige Kritik dann, ne? Sondern wir haben auch ja ganz bewusst gesagt, der Logik der Bundesregierung folgend, für das Thema warme Wohnung sind sie nicht zuständig, sodass sie dann auch nicht auf der Tasse mit drauf sind. Wir müssen mal gucken, dass wir nochmal eine Tasse für Sie tatsächlich mit auf den Weg bringen. Das wäre auch nochmal eine Lösung. Aber in der Tat, nur es ist ja, das zeigt ja immer dieses Ressortdenken. Und ich weiß nicht, ob das wirklich uns in dieser Situation voranbringt. Ja, das Mietrecht ist nicht Teil des Bündnisses. Der Deutsche Mieterbund hat das immer massiv eingefordert. Ich war Ihnen an der Stelle sehr dankbar, dass Sie das ganz locker haben abperlen lassen, diese stetige Forderung. Da war das dann mal ein Vorteil. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich das Thema, ja, wie bekommen wir die Wohnung überhaupt warm in einem Bündnis? Und der Bündnistag war ja bezahlbarer Wohnraum. Und das betrifft ja nicht nur das Bauen, sondern auch das tatsächliche Wohnen. Und ich weiß nicht, ich würde Sie ermutigen, vielleicht Robert Habeck das Thema warme Wohnung, also Energieversorgung von Gebäuden, ein bisschen wegzunehmen. Und dann hätte man da ja schon ein bisschen mehr Handlungsspielraum oder dass die Ressorts da ein bisschen enger zusammenarbeiten. Und das ist aus Sicht eines, eines Menschen, der in Deutschland einfach nur lebt,
eines
schwer nachvollziehbar.
Unbefangenen Sprechers, wie wir gerade merken, ist es nicht nachvollziehbar. Herr Warnecke sagt im Übrigen auch, dass da am Tisch viel zu viele und auch aus seiner Sicht nicht dazugehörige Personen saßen. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, das ist ja jetzt ganz interessant. Wir haben ja gerade 5 Minuten drüber geredet, was man hätte eigentlich auch noch besprechen sollen. Also Mietrecht und die Frage, wie die Wohnung denn auch beheizt wird. Und auf der anderen Seite heißt es gleichzeitig, ja, 35 Leute, die zusammengesessen haben, 187 Maßnahmen, ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Das, was wir in der Tat, und das unterscheidet dieses Bündnis, das erste Mal gemacht haben, ist, dass wir zum einen Umweltverbände eingeladen haben, mit uns zu diskutieren, weil es natürlich auch in der Vergangenheit immer eine sehr harte Debatte gab, ob man überhaupt in Deutschland noch neu bauen soll, darf und überhaupt. Und ich sage, na klar, wir brauchen Wohnungen und deswegen müssen wir auch neu bauen. Wir müssen auch Umnutzung leichter machen. Aber wir müssen vor allen Dingen diesen Streit auflösen, sondern das Zusammendenken, wie kriegen wir Umweltschutzaspekte und Neubau zusammen. Und das andere ist, dass wir auch ganz stark Sozialverbände eingeladen haben, aber auch Menschen mit Behinderung, um ihren Aspekt einzubringen, weil das Problem des Wohnens ist natürlich ganz, ganz vielfältig. Es fängt an von Boden über Finanzierung, über Bautechnik, über Baumaterial. Mhm. Und man könnte es natürlich beliebig noch ausweiten, um genau die Aspekte des Mietrechts, um die Aspekte, wie wird die Wohnung geheizt. Also das ist ja so ein wichtiger Teil des Lebens, ja, dass man eigentlich das sehr, sehr schwer abgrenzen kann und da mussten wir einen harten Schnitt machen.
Aber jetzt ist es ja so, Herr Warnecke, der sich hier heute in dem Podcast ja bisher überraschender und erfreulicherweise mit der Länge seiner Wortbeiträge zurückhält.
Ich habe einfach Angst, dass Sie mir wieder das Wort abschneiden.
Würde jetzt ja sagen, gerade beim Thema Umweltschutz, die Grünen, ist das nicht eigentlich der Bremsklotz für Ihr Projekt, 400.000 Wohnungen und so weiter?
Also ich glaube, wenn man jetzt immer noch versucht zu sagen, wir müssen uns entscheiden zwischen preiswert bauen und umweltgerecht bauen, dann landet man in einer Sackgasse. Das wissen ja ganz viele Hausbesitzer selber. Ich kann ganz viele, die jetzt anfangen, sagen wir mal mit einfachen Möglichkeiten, was man sofort machen kann, energetisch zu ertüchtigen, also erstmal die Fenster abdichten, die Heizung entlüften, alles optimal einstellen. Und natürlich werden wir einen Druck haben auf den Bereich Sanierung, weil sich jetzt viele Sachen rentieren aufgrund der gestiegenen Nebenkosten. Und das andere ist natürlich, wenn wir sehen, wie die Temperatursteigungen prognostiziert werden, dann wissen wir, wenn wir jetzt Häuser bauen, die 2045 noch bewohnbar sein sollen, dann brauchen die eine gute Dämmung, brauchen die eine gute Lüftung. Und dann müssen wir auch das Umfeld so gestalten, dass wir keine Hitzeinseln in den Städten haben. Die Quadratur des Kreises oder des Dreiecks ist ja im Prinzip, das alles zusammenzubringen. Mhm. Das Ökologische, den Neubau, aber natürlich auch den Aspekt des Flächenverbrauches. In den 70er Jahren, da haben die das geschafft, auch mal locker 700.000 Wohnungen zu bauen. Mhm. Aber das war halt komplexer Wohnungsbau auf der Wiese. Das macht man so aus guten Gründen heute nicht mehr. Das heißt, es ist alles sehr, sehr viel komplizierter.
Es ist nichtsdestotrotz die Frage, wenn man 35 Teilnehmer im Bündnis hat und davon, ich würde jetzt mal sagen, waren 4 Repräsentanten der Immobilienwirtschaft im engeren Sinne. Klar, Verwalter gehören auch dazu, aber die verwalten eben und bauen ja im Zweifel nicht neu. Dann sitzen also 4 der fast 10-fache Menge gegenüber, die Wünsche stellen, die im Zweifel zu weniger Bezahlbarkeit führen. Es ist ja nur auch nicht so, kein Haus- und Grundmitglied hat jemals zu mir gesagt, also nur mit einer schönen Ölheizung im Keller fühle ich mich wohl und erst wenn der Garten komplett zu betoniert ist, fühle ich mich wohl. Die wollen ja alle in einer intakten Umwelt leben und die möchten alle, dass das Klima stabil bleibt. Und keiner hat den Wunsch, dass die Wärme im Haus aus fossilen Energien kommt. Das soll einfach warm sein. Also eigentlich sind ja die übrigen 29 Verbände, die im Bündnis mit drin saßen, die haben Wünsche geäußert, die wir 4 ja auch haben. Nur wir haben jetzt einen ganz langen Wunschzettel und 180 Maßnahmen, die ja das Kernziel, das Bündnis heißt ja bezahlbarer Wohnraum, eigentlich konterkarieren. Und das macht so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das macht so ein bisschen anstrengend, weil sie haben ja mit den anderen 29 uns jede Menge Lasten ins Aufgabenheft reingeschrieben, die wir kaum noch erfüllen können. Und das führt ja zu dem, ich weiß gar nicht, die SPD schweigt da in der letzten Zeit so, zu dem Ergebnis, dass zum Beispiel der Einfamilienhausbau, der ist jetzt 95% eingebrochen in den letzten 6 Monaten. Einfamilienhaus, ein Traum von vielen Menschen in diesem Land, kaum noch bezahlbar, kaum noch finanzierbar. Bauland von den Kommunen gibt es auch nicht mehr. Auch ein spannendes Thema, auf das wir noch kommen müssen. Denn nämlich mit Baulandfonds wird es dann überhaupt noch Grund und Boden geben, auf dem man ein Einfamilienhaus bauen kann. Und das ist dann, finde ich, eben bei dem Bündnis ein bisschen ungleichgewichtig. Wenn 30 Leute sich was wünschen können und 4 Leute sagen, müssen jetzt mal gucken, wie wir das umsetzen können.
Naja, das klingt jetzt so, als wäre Herr Warlicke und 3 Freunde 30 Leuten.
Ich kann sagen, befreundet sind die nicht. Da kann ich schon mal die anderen. Das
ist ja unerhört.
Dafür kann ich.
Gut so. So lange kenne ich die Herren jetzt auch noch nicht, dass ich darüber aussagekräftig wäre, wie tief da die Freundschaft geht. Jedenfalls war es nicht so, dass wir 4 Vertreter der Immobilienwirtschaft hatten und 30 Vertreter von Umwelt- und Sozialverbänden, sondern da waren natürlich auch Vertreter der Bauindustrie dabei, die ihre Sicht auf die Dinge eingebracht haben, die tatsächlich ja dann die Wohnungen auch bauen. Es waren die Architekten aus diesem Land dabei, es waren die Ingenieurkammer dabei, es waren zum Beispiel auch Immobilienfinanzierer dabei mit dem Verband der Pfandbriefbanken. Das ist ja ein ganz großer Player bei der Immobilienfinanzierung. Und es waren zum Beispiel große Besitzer von Land, also die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die natürlich bei der Frage, wo kriegen sie dann auch das Land her, eine große Rolle spielen. Also das war jetzt nicht so, dass wir da sehr, sehr einseitig waren, sondern wir haben versucht, in diesem Bündnis die ganze Komplexität dieses Problems abzubilden. Und es waren natürlich auch Städte und Gemeinde, der Landkreistag dabei, weil die haben die kommunale Planungshoheit. Wenn die nicht mitziehen, dann nützt alles andere wenig.
Jetzt, wenn man so, Herr Warnecke, Sie wollten ansetzen, aber jetzt...
Ich soll nicht ansetzen.
Nein. Gut. Wenn man in die Herzkammer von Haus und Grund da so mal ein bisschen reinhört, ja, das nehme ich jetzt Herrn Warnecke einfach mal ab, dann entsteht der Eindruck, dass sich die Politik nicht erst seit der Ampelkoalition, sondern dass die Politik vermehrt vermehrt nach Interessensgruppen richtet, die eher einen kleinen Anteil des Immobilieneigentums hier in Deutschland sozusagen stemmen. Herr Warnecke steht ja für die 2/3 der privaten Eigentümer, die ja
Ich korrigiere Sie gerne mal an der Stelle für die 80%.
Für die 80%,
verzeihen. Private Eigentümer.
Für die 80% der privaten
Eigentümer. Aber 2/3 der Vermieter sind.
So,
private Vermieter.
Und deswegen denkt sich Herr Warnecke sozusagen, ist seine Anspruchshaltung, dadurch, dass wir mit diesem Fund doch hier reingehen, könnte die Politik doch ein bisschen mehr auch auf uns hören, weil wir eben wissen, wie es überwiegend hier in Deutschland läuft.
Ich ergänze das noch ein bisschen. Wenn die Mehrheit der Menschen in diesem Land sagt, wir wollen in den eigenen vier Wänden leben, sei das nun das Einfamilienhaus, das Reihenhaus, die Eigentumswohnung, dann müsste das doch eigentlich ein politisches Ziel sein, diesen Traum der Menschen irgendwie mit zu erfüllen. Also Eigentumsförderung im klassischen Sinne auf den Weg zu bringen, zumal es ja auch eine Altersvorsorge ist, wenn man in den eigenen vier Wänden wohnen kann. Und das Bündnis wird und würde auch immer sehr stark von den Ländern und den Kommunen dominiert. Insofern mal was Positives. Sie haben es ja geschafft, bis zum Ende hin auch die Verbände mit drin zu behalten. Ihr Vorgänger, Herr Seehofer, hat ja in seinem Bündnisabschluss dann gesagt, ja, jetzt werfen wir alle Verbände raus und hat am letzten Tag entschieden, wir machen das nur Bund, Länder, Kommunen gemeinsam. Und dann ist es immer so ein Wunschkatalog für die Kommunen, die übrigens, ich wollte nur ergänzen. Also ich finde einfach, dass die Menschen wollen doch in den eigenen vier Wänden leben. Und das muss doch Ziel der Politik sein und nicht das Ziel, dass es ein neues kommunales Wohnen gibt oder ähnliches.
Also beides. Wir haben natürlich in Deutschland eine relativ geringe Eigentumsquote im Vergleich zu anderen Ländern. Und das heißt, wir haben viele, viele Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie preiswerte Wohnungen, Mietwohnungen finden, weil es auch Einkommensklassen gibt, die unter den jetzigen Umständen es sich nicht leisten können, Eigentum zu erwerben. Das ist natürlich ich bin ja Sozialdemokratin, meiner Sicht ein Problem, weil wenn wir die letzten Jahre sehen, so waren häufig die Wertsteigerungen im Immobilienbereich höher als zum Beispiel die Steigerung der Löhne. Das heißt, Menschen, die Immobilien hatten größeren Wertzuwachs als die anderen. Und das ist natürlich etwas, was die Schere in unserer Gesellschaft zwischen Leuten, die arbeiten und Leuten, die Besitz haben, weiter auseinanderbringt. Und gerade auch im Alter ist das natürlich eine wunderbare Vorsorge, wenn man Eigentum hat. Deswegen haben wir uns im Bündnis auch mit der Frage beschäftigt, wie kann Eigentumsbildung in Deutschland besser passieren als bisher. Wir werden im nächsten Jahr starten eine neue Unterstützung, gerade für Familien, die Eigentum aufbauen wollen. Da gibt es ein Zinsverbilligungsprogramm aus meinem Haus. Und wir haben jetzt im Oktober gestartet eine Genossenschaftsförderung, weil klar ist, ich werde weder in der Münchner Innenstadt noch in der Berliner höchstwahrscheinlich ein Reihen- oder Einzelhaus haben, aber da ist natürlich zum Beispiel die Gründung einer Genossenschaft mit mehreren anderen eine Option. Und wir haben einen Punkt auch besprochen, weiterzuentwickeln, ist die Frage, schaffen wir in Deutschland ein Modell, was rechtssicher und verlässlich ist für Mietkauf? Weil das ist natürlich für viele mit einem geringen Einkommen die Möglichkeit, auch ihre Wohnung dann über Jahre als Eigentumswohnung zu erwerben. Die jetzigen Mietkaufmodelle haben noch sehr viele juristische Probleme mit sich, wann ist der Eigentumsübergang, was passiert mit Schäden in der Ankaufsphase. Und das ist, glaube ich, gerade für Menschen mit einem kleineren Einkommen eine Möglichkeit, auch planvoll Eigentum zu erwerben.
Gute Nachrichten für Haus und Grund?
Nein, finde ich nicht. Also gut. Ich zucke natürlich schon. Zum Ersten, wenn Sie das wahrnehmen, dass es tatsächlich ein Wunsch von den Menschen ist, dann müsste man noch in dem Bündnis von den 180 Maßnahmen 100 für Eigentumsförderung haben, anstatt, ich glaube, 2 oder 3, die sich mit dem Thema von 180 Eigentumsförderung beschäftigen. Und dann haben sie diesen Kommunalsprech gleich sauber eingebaut und haben gesagt, Eigentumsförderung auch im Sinne von genossenschaftlichem Wohnen. Also nichts gegen genossenschaftliches Wohnen, ist eine völlig akzeptable Wohnform, ist aber was völlig anderes, als Eigentümer einer Wohnung zu sein. Wer seine Wohnung hat und in einer Eigentümergemeinschaft sich mit seinen Miteigentümern auseinandersetzen muss, der geht völlig anders mit seiner Immobilie, mit seinem Wohnumfeld, mit seinem Nachbarn, mit dem Sozialgefüge, in dem er lebt, um, als wenn man flexibel von Genossenschaftshaus zu Genossenschaftshaus springen kann. Und es ist eben auch definitiv nicht das, was die Menschen meinen, wenn sie sagen, unser Traum ist es, die eigenen vier Wände zu haben. Damit denken die nicht genossenschaftlich. Und das ist der springende Punkt. Die Analyse teile ich ja. Deutschland ist ein Land, wo Eigentum ganz hinten ansteht. Aber dann ist es doch die politische Aufgabe, genau das zu ändern. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass die Rentenkassen so voll sind, dass die Mieter alle wunderbar in Genossenschafts- und Mietwohnungen in Zukunft leben können. Daher kommt ja auch ein Teil der Problematik, warum die Menschen so belastet sind. Und eine Sache, das muss ich jetzt noch sagen. Ich finde das auch immer ein Teil einer einer Neiddebatte zu sagen, also das ist ja auch ein ganz starker Vergleich, die Löhne seien in den letzten 10 Jahren nicht so stark gestiegen wie die Immobilienpreise. Also das eine ist ja sozusagen im Bereich des Vermögens, das andere ist im Bereich des Einkommens. Also wenn, dann müsste man die Löhne von Mietern mit Eigentümern vergleichen, als erstes. Zweitens könnte man natürlich Vermögen miteinander vergleichen. Und da sagt Ihnen jeder, der das nachrechnen kann, jeder Professor wird Ihnen das vorrechnen können. Wenn man in den letzten 30 Jahren immer zur Miete gewohnt hätte und das, was der Eigentümer mehr bezahlt, um das Haus abzubezahlen, einfach nur in den DAX, in Standard DAX gesteckt hätte, dann wäre der Mieter reicher als der Eigentümer. Dass es in den letzten paar Jahren einen irrsinnigen Nachholeffekt gab für 20 Jahre Immobilieneigentümer-Elend davor, das ist auch richtig. Aber man kann jetzt nicht dieses kleine Zeitfenster vergleichen und dann noch neben die Löhne legen. Also das ist nicht gerecht. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist kein Vergleich, den man so stehen lassen kann.
Ja, das mit Statistiken ist natürlich immer tricky. Man kann sich die eine suchen, die die These bestätigt und die andere, die sie widerlegt. Das ändert ja nichts an der Frage, welche sind die Hauptprobleme in Deutschland? Und das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hatte als oberstes Ziel die Ausweitung der Baukapazität von 300 auf 400.000. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel das letzte Jahr, wo Horst Seehofer, den Sie gerade ja zitiert haben, Bauminister war, da war noch alles gut. Also da hatten wir sehr niedrige Zinsen, da hatten wir eine sehr hohe BEG-Förderung, da hatten wir keine Sanktionen und die Lieferkettenprobleme, die wir jetzt hatten, hatten wir auch nicht. Und obwohl wir eine riesen Nachfrage hatten, ich erinnere, wir haben jetzt 850.000 Wohnungen im Bauüberhang, also es gibt gar kein Nachfrageproblem, hat es die deutsche Bauwirtschaft nicht geschafft, über die 300.000 zu kommen. Jetzt haben wir natürlich noch viel mehr Probleme als vorher, aber das große grundsätzliche Problem ist, dass wir selbst bei bester Konjunkturlage nicht in der Lage sind, die Nachfrage zu bauen. Das heißt, wir müssen erstmal die Kapazität ausweiten. Das ist mein Hauptfokus. Das zweite ist dann natürlich, wie schaffen wir es zum Beispiel, Eigentumsförderung zu machen? Wir haben bei uns ja die Prämie, die durchgezogen wird. Wir haben jetzt noch das Baukindergeld und wir werden ab Anfang nächsten Jahres eine neue Förderung haben für Familien mit geringem Einkommen, die sich ihren Traum vom Haus in welcher Art und Weise erfüllen wollen. Das ist eine gute Möglichkeit und natürlich gehört dazu auch Genossenschaftsgründungen zu ermöglichen. Wir haben sehr viele tradierte alte Genossenschaften, die sich vor allen Dingen um den Bestand kümmern. Dagegen spricht ja auch nichts. Aber es gibt natürlich auch viele Junge, die gemeinsam ein großes, spannendes Projekt entwickeln wollen. Vielleicht ein Haus, was so groß ist, dass es nicht für eine Familie, sondern für 10 reicht. Und für die ist zum Beispiel so eine Möglichkeit ganz gut. Und ich habe auch mit Herrn Buschmann darüber gesprochen, was man machen kann, um das Eigentümerleben zu erleichtern. Gerade die Verwalter haben mir gesagt, es war ein Riesenproblem, dass man keine Online-Versammlung machen kann. Da ist jetzt die Gesetzgebung dabei, das zu ermöglichen, weil das natürlich während Corona auch sehr vielen Eigentümern die Möglichkeit genommen hat, zum Beispiel Fördermittel für Sanierung oder anderes zu beantragen. Also ich würde das jetzt nicht so gegeneinander ausspielen. Die Hauptbaustelle ist einfach in Deutschland, wie wir es schaffen, die Baukapazität so auszuweiten, dass sie der Nachfrage auch nachkommt.
Aber ich glaube, sind wir auch an einem Punkt, wo ich sagen würde, vor einem Jahr war das die zentrale Frage. Ich glaube, wir werden jetzt erleben, das haben wir, glaube ich, am Mittwoch ja auch gehört, dass tatsächlich die Kapazitäten vorhanden sein werden in den nächsten 2-3 Monaten, weil die Aufträge beim Handwerk, bei den Bauunternehmen derzeit ausbleiben. Aus den auch von Ihnen genannten Gründen, der Mehrkosten beim Bau, des Materialmangels. Also insofern, wir müssen, glaube ich, erstmal jetzt gucken, dass wir überhaupt wieder auf eine halbwegs gesunde Zahl an neu gebauten Wohnungen kommen. Da möchte ich aber nochmal den Blick auf die Kommunen und die Genossenschaften. Wir haben jetzt die Situation, dass so ein privater Eigentümer, der vielleicht sagt, ich würde gerne neu bauen, ob nun in so einer Bauherrengruppe, auch das würde ich nicht als Genossenschaft sehen, sondern wenn 10 Familien zusammen ein Haus bauen wollen, in dem sie wohnen, ist es eine Bauherrengruppe und hinterher sind die Wohnungseigentümer. Das ist richtig schönes privates Eigentum, wenn ich das mal so sagen darf.
Haben Sie doch nicht so viel Angst vor Genossenschaften?
Ich habe keine Angst vor Genossenschaften. Ich möchte nur, dass die Menschen ihren Traum erfüllt bekommen. Und das ist nicht da. Und die Kommunen werden ja jetzt, wenn so ein Bodenfonds tatsächlich kommt, das muss man sich mal ausmalen. Wir haben ja jetzt schon die Situation, dass eine Kommune, wenn sie einigermaßen vom Deutschen Städtetag gebrieft ist, und das sind die alle, nur dort Bauland ausweisen, wo ihnen das Land selbst gehört. Es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, überhaupt an Bauland mehr ranzukommen, das nicht durch so eine ganz, ganz klebrige kommunale Hand gelaufen ist. Wenn jetzt parallel dazu...
Was klebt denn da so an der kommunalen Hand?
Die kommunale Hand sieht zu, dass sie erstens das nur an Genossenschaften und an ihre kommunalen Unternehmen abgibt, das Land. Das wird ja auch ganz offen propagiert von den Kommunen. Das ist auch im Bündnis genauso gesagt worden. Das heißt, private Eigentümer kommen kaum schon noch ran. Da, wo es, ich sag mal, Baudezernenten gibt, die mit Einfamilienhäusern fremdeln, das haben wir auch mal mehr Land auf Land ab, wird dann gar kein Bauland mehr für Einfamilienhäuser ausgewiesen. Also das gibt es dann schon auch nicht mehr. Und dann kommt ja obendrauf noch, dass man, wenn man große, gerade Konversionsflächen hat, dass man dann in den Kommunen nicht mal mehr in der Lage ist, ich saß beim Bündnis neben dem Spitzenvertreter des Deutschen Städtetages, Städte- und Gemeindetages. Und die haben ja gar nicht mehr das Personal, um Bauland überhaupt so zur Verfügung zu stellen, dass diese Baugruppen ein Mehrfamilienhaus oder Einzeleigentümer ein Einfamilienhaus bauen können, weil die keine Straßen bauen können, keine Kanalisation bauen können, keine Schulen und gar nichts. Und dann gibt es diese wunderschönen Konzeptausgaben, das haben Konzeptvergaben. Und das geht immer nur an große Unternehmen oder kommunale Unternehmen. Und es geht komplett an den Bürgern in diesem Land vorbei. Und das ist dann sozusagen, den Satz darf ich noch sagen, Herr Flügge, er hat fast schon die Hand vor meinem Mund, das sieht man nicht, aber ich spüre es sozusagen.
Ja, er ist kurz davor einzuschreiten.
Genau so, aber es ist ja so, dass die Kommunen schon im Prinzip den Stein, das Desaster ins Rollen gebracht haben, indem sie ihre kommunalen Unternehmen verkauft haben. Das sind heute die Wohnungen, die über die globalen Märkte laufen. Und jetzt wird das Land nur noch an die Kommunen gegeben, damit wieder in Konzeptvergaben nur noch große Unternehmen bauen. Das geht an der Bevölkerung vorbei.
Ja, also es ist ja häufig so, dass die Entwicklung von einem Konversionsareal so anspruchsvoll ist, dass das den einzelnen Bauherren überfordern würde. Deswegen spricht auch gar nichts dagegen, dass man da größere Quartiersentwicklungsmaßnahmen macht. Und in der Regel ist es ja so, dass dann auch gemischt genutzte Quartiere heutzutage entwickelt werden, wo man einen Anteil hat an Sozialwohnungen, 20-30%, wo man einen Anteil hat an mehrgeschossigen Wohnungen und wo man natürlich auch in der Entwicklung von vornherein einen Bereich entwickelt, den man dann anschließend verkauft und wo dann private Eigentümer die Wohnung haben. Und Sie haben ja gerade auch erzählt, für welch großen Anteil an Eigentümern Sie sprechen. Das waren, glaube ich, 2/3.
Zwei Drittel der Mietwohnungen kommen von privaten Eigentümern. 80% der Wohneinheiten sind in der Hand von Bürgern.
So, das zeigt also, dass Herr Warnecke ja keine kleine, zurückgedrängte Minderheit, sondern den größten Teil des deutschen Immobilienbereiches repräsentiert. Und daran wird sich auch bei der einen oder anderen Konzeptvorgabe, die jetzt schlauerweise gemacht wird, nichts ändern. Das, was in den letzten Jahren, das haben Sie ja gesagt, passiert ist, ist, die Kommunen haben Personal gespart, das ist ein Riesenproblem, gerade bei der Frage, wie schnell werden Bauanträge bearbeitet. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das digitalisieren. Das steht in diesem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum eine der wichtigen Maßnahmen. Und die Kommunen haben sich committed und haben gesagt, sie machen wieder eine Personaloffensive. Im Planungsbereich versuchen wir das als Bauministerium zu unterstützen, weil häufig ist es so, dass die Sachbearbeiter einen Entscheidungsspielraum haben und sich aber selten trauen, ihn wahrzunehmen. Und da müssen wir sie einfach ermutigen, qualifizieren, ihnen Möglichkeiten an die Hand geben, dann auch das Ermessen auszuüben, was sie haben. Und sie brauchen natürlich auch einfach Personalverstärkung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich sagen, in den letzten Jahren sind Kommunen auch hingegangen, haben eigene Gestaltungsmöglichkeiten verkauft. Und wir brauchen aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten wieder in den Kommunen. Und wenn man große Besitzer von Grundstücken anschaut, zum Beispiel die Stiftungen in diesem Land, zum Beispiel die katholische Kirche. Die verkaufen auch kein Grundstück, sondern sie geben das immer in Erbpacht weiter, weil sie natürlich wissen, die katholische Kirche geht davon aus, es gibt sie viele hundert Jahre und wird sie auch noch viele hundert Jahre geben.
So ausbetrachtet ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit
dafür
da.
Und deswegen haben sie gesagt, wenn du einmal verkaufst, dann zahlt das sozusagen jetzt deine Rechnung, aber nicht mehr in 100 Jahren. Und die Kommunen gehen natürlich auch davon aus, dass es sie auch in 100 Jahren gibt. Und deswegen ist es aus Sicht der Kommunen auch nachvollziehbar, dass sie das nicht vermehrbare Gut des Bodens nicht verkaufen. Ja. Und es gibt auch sehr, sehr viele Immobilienbesitzer, die leben gut und günstig auch mit einem Erpachtvertrag. Und das ist auch ein Instrument.
Ja, naja, das würde ich jetzt mal aus eigener Erfahrung auch ein bisschen bestreiten, aber es gibt viele Einzelfälle. Können wir uns da vielleicht drauf einigen?
Also, es gibt
einigen,
Tausende von Hausbesitzern, die haben einen Erbbaupachtvertrag über 99 Jahre und denen geht es damit doch nicht schlecht.
Es gibt ja dieses Sprichwort: einmal gepachtet, fünfmal bezahlt. Aber
was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Herr Warnecke,
die hatten ja jetzt wirklich ausreichend Redezeit die, die es nicht gesehen haben, weil ein Podcast, früher hat man immer gesagt, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, schade in diesem Moment, dass es keinen visuellen Podcast gibt, Frau Geilwitz.
Das wäre ja dein Fernsehen, ne?
Das wäre dann wieder das Fernsehen.
Ja, genau. Ich muss auch
wenn Herr Warnecke spricht, visueller sitzt Podcast Frau Geilwitz immer mit verschränkten Armen gegenüber, aber schmunzelt auch ganz viel.
Das gibt es, Herr Flöge. Video, ja, ne? Ja, gut, das er kommt aus Berlin, die sind noch nicht so weit.
Ah je.
Je.
Na, da haben Sie jetzt ja zwei gefunden. So. Herr Warnecke wirbt ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen sozusagen auf den größeren Bogen über das Bündnis hinaus. Herr Warnecke wirbt ja ganz unverhohlen für das Modell, dass der private Mensch, der Einzelmensch, der bessere Bauherr ist, der bessere Selbstnutzer sowieso und auch der bessere Vermieter. Ne? Also Haus und Grund macht ja Land an, Land auf, Land ab, die Umfragen unter Mietern. Wer ist der beliebteste Vermieter? Und mit sozusagen weitem Abstand ist der private Kleinvermieter der sympathischste, beste Vermieter. Ist doch eigentlich ein unschlagbares Modell.
Ja, und ganz ehrlich, mich treibt das natürlich um, weil die privaten Vermieter haben sehr geringe Margen. Also die Gewinne sind da nicht exorbitant. Und jetzt gibt es natürlich zusätzliche Belastungen. Sie haben das angesprochen, die Nebenkosten steigen. Aber natürlich die Handwerkerrechnung, vieles wird teurer. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr beschäftigt, wie sozusagen das Modell, was für viele ja in den letzten Jahren attraktiv war, nämlich einen kleinen Wohnungsbestand zu haben und sich selber drum zu kümmern und zu vermieten, wie sich das entwickeln wird. Wir haben glücklicherweise in Deutschland eine sehr grundsolide Immobilienfinanzierung, sodass wir auch in Phasen, wo die Zinsen jetzt so stark schwanken, nicht davon ausgehen müssen, dass es jetzt eine Blase gibt und wir sozusagen eine richtige Immobilienkreditkrise kriegen, wie das in anderen angelsächsischen Ländern schon mal der Fall war. Aber natürlich ist das Modell, ich sorge für mein Alter vor, indem ich Wohnungen vermiete, jetzt auch unter Druck.
Wäre es dann nicht sozusagen, Herr Warnecke, da kriegt sich gar nicht mehr ein hier, ne? So
innerlich, nein, ich sitze ganz ruhig hier.
Ja, kennen Sie ja nur ein bisschen besser, kann durch Ihre Augen quasi durchsehen. Wäre dann nicht ein quasi Lex-private Kleinvermieter so langsam in dieser Situation mal angemessen? Eine Sonder-Betrachtung dieser Gruppe?
Also ich sitze jetzt hier gerade ja bei Haus und Grund im Podcast und bin gespannt auf Vorschläge, was man da in der Situation machen kann. Wir müssen natürlich immer schauen, dass wir...
Gefährliche Stichwort. Ja. Die haben Sie schon morgen. Ja.
Beihilfe rechtlich ist das natürlich die Frage, inwiefern man differenzieren kann. Aber ich habe ja gesagt, wir sehen das im Bauministerium, dieses Problem, was uns natürlich sehr nahe geht, weil gerade im Rahmen des Rettungspaketes haben wir natürlich auch gesprochen, was können wir machen, für die Frage Liquiditätssicherung, gerade jetzt natürlich bei großen Bestandhaltern, die Nebenkosten vorfinanzieren müssen, war das für die Genossenschaften ein großes Problem, gerade für die, auch einen hohen Leerstand haben. Aber das ist natürlich für private Mieter jetzt, der eine oder andere wird das kurzfristig auch hinkriegen. Die Frage ist aber, ist das Modell langfristig noch so attraktiv, wie es in den letzten 10 Jahren war? Also insofern bin ich da sehr, sehr offen, um die Situation auch mit Herrn Warnecke zu besprechen, der jetzt bestimmt 3 praktische Vorschläge hat, was man machen kann.
Jede Menge. Ich meine, bei einem sind wir uns, glaube ich, auch schon mal ganz, ganz einfach, wenn man überhaupt nur den Erwerb von Eigentum betrachtet. Das ist ja im Bündnis mit drin. Das ist einfach ein Witz, dass große Unternehmen mit ihren Steuerberatern über Share Deals die Grunderwerbsteuer umgehen, nichts bezahlen und dass die gesamten Grunderwerbsteuereinnahmen, Entschuldigung, die Länder haben, mittlerweile fast nur von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gestemmt werden, weil die eben nicht die Möglichkeit haben, ihr Einfamilienhaus, ihre Eigentumswohnung über einen sogenannten Share Deal zu kaufen.
Ist ein alter Hut jetzt.
Ist ein
langsam,
alter
ne?
Hut, aber es ist einfach ein Ärgernis. Und die entwickeln sich durch die Globalisierung auch des Immobilienbestandes in Deutschland, entwickelt sich das Stück für Stück immer weiter und es wird, weil ja darauf reagiert wird, dass, was ich nachvollziehen kann, die Wohnungsbestände dann groß verwaltet werden, von großen Unternehmen radikal gegen die Mieter zum Teil vorgegangen wird, zum Teil überhaupt nicht mehr klar ist, wer überhaupt Eigentümer ist, weil in Schachtelkonstruktionen hinterher das auf den Cayman Islands.
Ja, aber, ich glaub, das
aber deswegen komme ich jetzt dazu. Aber wenn man denn die Menschen vor Ort hat als Eigentümer der Immobilie, die zum Teil mit ihren Mietern in einem Haus drin wohnen, kann man die doch nicht gleich behandeln wie die Vonovia oder die Deutsche Wohnen.
Und jetzt das hat Herr Warnecke so schöne SPD-Forderungen aufgegriffen und Sie unterbrechen ihn. Das ist wirklich schade.
Nein, das finde ich jetzt allerdings auch.
Nein, aber Herr Warnecke, darüber ist ja, glaube ich, jeder hier, also in diesem Land mittlerweile bis auf die Betroffenen einig, ne, dass Share-Deals quasi eine...
Aber nicht nur die Share-Deals, es geht ja dann auch weiter über das Mietrecht.
Die Ministerin hat Ihnen ja gerade die Vorlage gegeben, die drei knackigen Forderungen, die sie morgen vielleicht umsetzen wird.
Also dazu gehört natürlich als allererstes, dass die Regulierung aus dem Mietrechtsbereich diejenigen treffen, die das Chaos verursachen. Das heißt, wie wir das eigentlich bei vielen anderen Dingen auch haben, BGB differenziert den ersten 20 Paragraphen zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Aus meiner Sicht sind private Eigentümer mit 2 oder 3 Wohneinheiten, das sind schlicht Verbraucher und die müssen vom Recht anders behandelt werden als ein Unternehmen mit 100.000 Wohnungen und 10.000 Mitarbeitern, die in die Vermietung gehen. Und das wäre ein erster Schritt.
Punkt. Erstes, das war das Zweite.
Zweitens, eine steuerliche Gleichbehandlung. Kommunale Unternehmen haben ein bisschen Gewerbesteuer zu bezahlen, während allein schon beim Wechsel der Immobilien innerhalb einer Familie, wenn man dieses kleine Haus weitervererbt oder zum Beispiel ein Haus mit Mietwohnungen weitervererben will, schlägt die Erbschaftssteuer gnadenlos zu. Wir sind jetzt mit Ihrer Parteifreundin von 1000 in München übernächste Woche unterwegs, um mir mal zu zeigen, was passiert, weil die Mehrfamilienhäuser vom Finanzamt mit einem Wert angesetzt werden, basierend nicht auf den Mieteinnahmen des Gebäudes, den günstigen der privaten Vermieter, sondern den theoretisch machbaren. Und das führt dazu, dass die Erben das Haus mit einem solchen Wert überschrieben bekommen, dass sie es verkaufen müssen. Und dann landet es auch wieder
Punkt.
Bei den Heuschrecken.
Zweitens, drittens, 30 Sekunden.
Das geht aber rucki zucki. Und dann müssen wir natürlich überhaupt die Möglichkeit bekommen, dass die Kommunen endlich wieder ihrer ursprünglichen Aufgabe nachkommen und Bauland für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es Einfamilienhäuser gebaut werden sollen oder Mehrfamilienhäuser. Aber es muss schlicht und ergreifend mindestens 80% des Baulandes an Privatpersonen gehen.
Frau Ministerin, einverstanden? Fragezeichen.
Jetzt
solange Sie wollen.
Mir einen ganz schlanken Fuß machen und sagen, das Letztere war die kommunale Planungshoheit der Kommunen und die anderen Sachen sind steuerrechtliche Fragen von Christian Lindner, aber insbesondere die Frage des Eigentümerübergangs, das wird uns natürlich in ganz, ganz unterschiedlichem Maße in den nächsten Jahren beschäftigen, weil wir haben jetzt natürlich eine sehr, nach so vielen Jahren in der Bundesrepublik eine sehr breite Struktur an Immobilienbesitzern, die in den nächsten Jahren in diese Situation kommen, dass sie ihr Eigentum vererben werden. Und das andere ist, dass wir natürlich auch die Frage besprechen müssen, wie gehen wir zum Beispiel mit energetischen Anforderungen um? Das heißt, was machen eigentlich Enkelkinder, die irgendwann von ihrer Oma ein Haus erben, was energetisch ertüchtigt werden muss? Und wo wir ja dann irgendwann sagen, wenn wir den gesamten Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral machen müssen, müssen wir ja die Frage diskutieren, wer saniert das eigentlich und wie regeln wir das? Und das wird natürlich auch nochmal die ganze Frage des Vererbens von nicht sanierten Immobilien ganz spannend darstellen lassen, weil man dann eventuell eine Sanierungsverpflichtung auf sich zukommen sieht, die im Vergleich zum Wert des Gebäudes relativ hoch ist.
Absolut. Jetzt hat Herr Warnecke ja seine drei sozusagen großen Wünsche hier geäußert. Was würden Sie sich denn von Herrn Warnecke wünschen?
Also ich glaube, momentan ist es so, dass wir eine sehr gute Situation haben der Stabilität. Aber wir sehen natürlich, dass jetzt gerade Menschen auch in den letzten Jahren mit niedrigen Zinsen sich Immobilieneigentum zugelegt haben. Die jetzt umschulden müssen, wir haben ja so in der Regel 10-12 Jahre Grundfinanzierung im Immobilienbereich, die werden noch nicht das große Problem haben, weil die Zinsen in dem Bereich sind, wie er vor, sagen wir mal, wo er 2010, 2012 in etwa war. Mhm. Das, was, also man sagt ja, Politiker denken immer nur in Legislaturperioden, insofern ist es natürlich ein bisschen weiter, als man jetzt vermuten würde. Aber wir werden natürlich ein großes Problem kriegen können 2028, 2029, wenn die Immobilienbesitzer umschulden, die jetzt, sagen wir mal, zu extrem preiswerten Krediten sich ein Haus gekauft haben. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, auch für Haus und Grund, dass man ganz langfristig gerade dieser Personengruppe sagen muss, dass es sinnvoll ist, auch wenn jetzt die Belastungen natürlich hoch sind, dass man da auch sinnvoll in die Tilgung geht. Weil das ist ja wahrscheinlich, dass es in 2028, 29, wenn es dann zu Umschuldungen kommt, in Größenordnung. Und wir kommen ja jetzt gerade, Sie haben es gesagt, aus einer Phase, wo sehr, sehr viele Menschen sich Eigentum zugelegt haben in den letzten 2 Jahren, dass wir jetzt quasi präventiv noch die nächsten 10 Jahre nutzen, um das zu stabilisieren.
Jetzt kommen wir in die absurde Situation, dass wir darauf setzen, dass sie alles für den Euro tun, dass er mit der stabil bleibt, dann bleiben die südeuropäischen Länder im Euro drin, dann können die Zinsen gar nicht so hoch steigen und dann sind diejenigen Menschen einigermaßen sicher. Ob das gut für die Wirtschaft und das Land insgesamt ist, ist wieder eine völlig andere Frage. Aber in der Tat, da wird auf einige ganz schön was zukommen, denn der Vorteil der niedrigen Zinsen ist ja einhergegangen mit vergleichsweise hohen Immobilienpreisen. Und da ist bei dem einen oder anderen ganz schön was abzubezahlen. Insofern wird das eine Riesenherausforderung. Aber ich nehme jetzt mal zur Kenntnis, ich interpretiere Ihre Worte von eben so, dass Sie bereit sind, die Wünsche von Haus und Grund gegenüber Herrn Lindner und Herrn Buschmann mit zu unterstützen, weil Sie im Kern das für eine gesunde Verteilung auch des Eigentums in Deutschland halten, wenn jeder Mensch, der hier lebt, jede Bürgerin, jeder Bürger die Chance hat, Eigentum zu haben.
Also die ersten 2 Punkte, da haben Sie mich an Ihrer Seite. Beim dritten sage ich, es gibt die kommunale Planungshoheit und es gibt auch gute Gründe, warum man als Kommune vielleicht in einem Entwicklungsgebiet nicht nur private Eigentumerstruktur hat, sondern vielleicht auch einen Grund hat, dass die eigene kommunale Wohnungswirtschaft das entwickelt. Also insofern.
Also den Satz könnte ich ja sogar unterschreiben. Nur wir sind ja irgendwie bei 100% kommunalgenossenschaftlich und bei praktisch überhaupt nicht mehr privat. Das ist ja das, was uns umtriebig macht. Wenn wir uns auf 50-50 verständigen können hier und heute. Und ich finde, das sollte eine Kommune auch mal liefern können. Also man muss sich ja mal vorstellen.
Das würde ich jetzt allerdings ehrlich gesagt strittig stellen. Da machen wir nochmal den Statistikaustausch zwischen Ihrem Büro und meinem
das
Büro.
Das machen wir sehr gerne.
Und also die Arbeitsebene ist beauftragt hier mit über den Podcast.
Ja, das schaffen wir schon
unter Leitung. Genau, das kriegen wir schon hin. So ist das nicht. Ja, würde ich auch so sehen.
Wir sehen uns ja regelmäßig.
Gibt es einen WhatsApp-Austausch?
Nein, also Bundesminister dürfen nicht bei WhatsApp sein, weil ich auch nicht möchte, dass alle meine Handynummer haben. Also.
Profilbild sehen, oder? Herr Warnecke.
Ja, wissen Sie, was Herr Flügge so jeden Abend macht? Er scrollt seine WhatsApp-Kontakte durch, guckt sich die Profilbilder an.
Kenne ich vor allen Dingen ganz
Sie
gut
sind
an diesen
auch
Trema.
Bei WhatsApp
die Trema machen wir.
Ja, Trema, Signal, genau die 3.
Ja, wunderbar. Also bei Trema können wir uns gerne austauschen. Aber aus Datenschutzgründen bin ich nicht bei WhatsApp, was mich von sehr vielen Klassenchats meiner Kinder ausschließt, was natürlich sehr traurig ist.
Oh ja, da habe ich großes Mitleid mit Ihnen.
Wo wir jetzt schon bei den lebensnahen Dingen sind. Herr Warnecke und ich lassen den Podcast immer mit einem Wein ausklingen. Aus Klingen. Und am heutigen Abend möchten wir das auch mit Ihnen machen und Sie haben die Wahl. Und ich finde, das sagt immer auch sehr viel über einen Menschen aus. Sie dürfen wählen zwischen den Weinen. Und wir haben im Angebot einen frischen Riesling mit frischer Jahrgang, mit ganz rassiger Säure. Also so. Wir haben einen französischen, weichen Merlot. Das ist so, ne, wie die weichen Züge von Herrn Warnecke. Und wir haben einen französischen Roséwein. Ganz, wie man so schön sagt, guter Trinkfluss, gekühlt und geht leicht runter. Was wäre denn Ihre Favorit?
Also ich weiß nicht, ob es Herr Warnecke Ihnen erzählt hat. Herr Warnecke und ich teilen eine geheime Weingeschichte.
Ah, nein, hat er nicht erzählt.
Nee, habe ich nicht erzählt. Ist ja eine geheime Geschichte.
Gut, wir sind ja unter uns.
Also wir sind ja unter uns.
Und jedenfalls war ich bei Haus und Grund Mitgliederversammlung in Leipzig und Herr Warnecke bedankte sich bei mir mit einer Flasche Wein. Und dann habe ich gesagt, das ist echt total problematisch, weil wir Minister haben natürlich so eine Obergrenze an Geschenken, die wir annehmen. Das heißt, wenn mir jemand eine Flasche Wein schenkt, habe ich jetzt 2 Optionen. Ich google den Preis und stelle fest, Herr Warnecke hat mir eine sehr billige Plörre geschenkt. Oder aber ich stelle fest, es war ein teurer Tropfen, dann darf ich den aber selber auch nicht trinken, sondern muss ihn archivieren und nummerieren lassen. Habe ich also auch nichts von.
Reift ja im Zweifel.
Ja, aber das geht dann auch in irgendein dabei. Geheimes Bundesdepot und lagert dann dahin. Also insofern ist das immer sinnvoll, wenn man einen Bundesminister trifft, ihm gar keinen Wein anzubieten. Und ansonsten bin ich auch eher...
Auch nicht zum Sofortverzehr.
Das wäre gegangen.
Wir haben uns
aber
in der Tat verabredet, dass wir das nach meiner Amtszeit, wann immer das ist, mal privat nachholen.
Dann gibt es den Wein nach der Amtszeit.
Genau, aber dann nochmal einen neu gekauften, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie der dann noch schmeckt.
Sie wollten
der
jeweilige. Den aufgeben, haben Sie in Leipzig.
Der steht auch im Büro, so ist es ja, nicht.
Und ja. Können Sie sich noch erinnern, um die Frage zu beantworten, was das war?
Nein, da muss ich passen.
Ich weiß es. Ja? Das ist ein deutscher Rotwein aus der Pfalz und auch im Barrique gereift. Mehr weiß ich jetzt nicht über den Wein von einem Bioweingut.
Und der war, nee, das war nicht der.
Nein. Aus der Pfalz?
Nein.
Jetzt machen wir auch noch Werbung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein französischer Wein war und ich werde mal nachgucken und werde es Ihnen nochmal mitteilen.
Sehr gut.
Übertreber. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Hat uns sehr gefreut. War ein sehr angeregtes Gespräch und der Kontakt, also wenigstens nicht nur Übertreber, bleibt ja bestehen.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Geiwitz.
Sehr gerne.